Schön, dass ihr da sind. Wir sind jetzt mit drin in einer Serie über alttestamentliche Feste. Wir haben letzten Sonntag ein Fest gesehen, Rosh Hashanah. Und 100 Mal wird an diesem Tag in Posaunen geblasen. Wir haben das Schopfarhorn gehabt. Die da waren, die haben es nicht in den Ohren. Vielleicht auch die Knochen, schlecht durchdringend. Und und an diesem Festtag wird die 100 Mal geblasen, die Posaunen. Und zwar, weil Menschen, und jetzt übertreiben von uns, weil wir sollen aufwachen. Weil wir Menschen sollen Zeichen von der Zeit richtig wahrnehmen und deuten. Und eigentlich sind ja gewisse Zeitzeichen fast unübersehbar. Ich denke in den letzten Jahren auch die Flüchtlingsströme, die plötzlich aufgebrochen sind. Oder auch Terrorismus, wo irgendwo so neue Phänomene sind, die einem auch Angst machen können. Vielleicht auch anders, wo man Ungewissheit hat im Blick auf die Zukunft. Und Fachleute sagen, die Zeitzeichen, die werden noch stärker zunehmen, auch noch mehr auch sichtbar werden. Aber Gott will uns mit der Bibel helfen, dass wir die einerseits richtig deuten können und auch, dass er uns da innen begegnet, auch wie wir mit dem umgehen soll. Und mega interessant finde ich, dass eben auch gerade so alttestamentliche Feste etwas zu sagen haben in die Richtung und uns helfen wollen. Denn die Feste, die reden ja bildhaft von Jesus Christus und zeigen uns auch so, oder das ist wie eine prophetische Rede über Jesus, und die zeigen uns auch, dass Jesus die Antwort ist auf Angst, auf Hass und auf Hoffnungslosigkeit. Und jetzt haben wir schon gesehen, dass es im Alten Testament die drei grossen Wallfahrtsfeste gibt. Es gibt viele Feste, noch viel mehr, aber das sind so die drei grossen. Und an diesen drei haben alle Männer müssen, egal was sie gewohnt haben in Israel, müssen auf Jerusalem reisen oder pilgern zum Tempel. Und die drei an Passafest ist Jesus gekreuzigt worden. Am Schauwort Pfingst ist der Heilige Geist ausgegossen worden, auf die Jünger von Jesus. Und Sukkos Lebhüttenfest, das ist das, was wir nächsten Sonntag noch werden anschauen zusammen. Jetzt sind Sukkotfest, das für nächsten Sonntag, das ist eben vorbereitet worden durch zwei andere Feste. Es war so ein Aufbau gewesen. Zuerst Rosh Hashanah, letzten Sonntag, und dann Yom Kippur, das, was wir heute anschauen, und dann 5 Tage später ist eben dann Sukkot. Aber heute sind wir beim Yom Kippur. Aber gleich, wenn man sich das vorstellt, 3-mal im Jahr, alle Männer haben oft auch Familien mitgenommen, auf Jerusalem reisen. Also es ist ein ungeheurer Aufwand gewesen für das Land. Also das müssen wir mal überlegen. Schaut mal, wenn wir jetzt sagen, dass in dieser Zeit sind Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen gleichzeitig im Land unterwegs gewesen. Dann hat es gewaltige logistische Herausforderungen gegeben. Stichwort Essen und Trinken. Stichwort auch sanitäre Anlagen. Und man kann davon ausgehen, dass um Jerusalem eine gewaltige Zeltstätte gehabt hat, wo die Leute auch dann gewesen sind. Dann der wirtschaftliche Faktor. Die Leute haben alle ihr Geschäft für 1 bis 2 Wochen dann zurückgelassen. Und es war ein Glaubensschritt gewesen. Aber auch die Menschenmenge in der Stadt. Also wir wissen, wenn viele Menschen zusammenkommen, das ist manchmal auch gefährlich. Kann gefährlich sein. Es gibt Fachleute, die sagen, dass auf dem Tempelplateau Platz gehabt für 400'000 Leute. Und jetzt ist die Frage, ja, wie bringt man 400'000 Leute auf den Tempelberg rauf und wieder runter und dann die nächsten 400'000 rauf, ohne dass es irgendeine Panik gibt. Aber auch das Stichwort so Gestank und Opferblut. Man hat in diesen Festen sind Zehntausende von Tieren geopfert und geschächtet worden. Also man hat die dort ausblütet. Und jetzt, was machst du mit dem ganzen Blut? Also wie viele Liter hat so ein Geissbock? Ich weiß auch nicht. Also mal 10'000 Mal. Also das ist enorm. Und wie umgehen mit dem Gestank? Dann der Tempeldienst hat viel Personal gebraucht. Man hat gesagt, es hat 200 führende Priester gehabt. Es hat 7'700 so die gewöhnlichen Priester, 9'600 Leviter, das sind so Tempeldiener gewesen. Also insgesamt etwa 17'000 Personen, die so einen festen Dienst tun müssen. Die hatten mega Stress gehabt, kann ich sagen. Das war intensiv gewesen. Und da haben wir so das Bild vom herodianischen Tempel. Das ist so, wie es zu Jesus, Zeit von Jesus ausgesehen hat. Wir sehen da, ist eigentlich ein Tempelgebäude. Und wisst ihr, also ich habe viele Jahre, wenn ich gelesen habe, Jesus ist in den Tempel gegangen, habe ich immer vor Augen gehabt, er ist in ein Haus hineingegangen. Aber Jesus ist nie da reingegangen. Da rein haben nur Priester dürfen. Jesus war kein Priester. Das ganze Tempelgebilde mit drumherum, das ist der Tempel. Also all das zusammen ist der Tempel. Und wir sehen da, das ist das Tempelgebäude, da vorne, da zwischen ihnen, also da zwischen ihnen, da sind die Opferungen, die Schlachtopfer vollbracht worden. Und dort haben nur Männer und Priester rein dürfen. Und da vorne ist der Vorhof von den Frauen. Da haben die Frauen rein dürfen. Und aussenrum war der Vorhof von den Heiden. Und da haben wir Säulenhallen. Wir sehen da zum Teil kommen da für die vorigen Evangelien, die Jesus auch dort gelehrt hat. Also das ist so ein bisschen der Tempel gewesen, wie er ausgesehen hat. Und jetzt auf diesen Tempel oder daher sind dann die massenweise Leute gegangen, dreimal im Jahr. Und so ist eigentlich der Tempel das Zentrum gewesen vom geistlichen Leben in Israel. Jetzt kann man sich schon fragen, warum macht Gott so eine grosse Sache aus diesen Festern? Warum macht er das? Also der riesige Aufwand. Und ich glaube, er hat es gemacht, um zu sagen, hey, da ist eine Botschaft, die du unter keinen Umständen verpassen sollst. Die darf nicht an dir vorbeigehen. Du musst aufmerksam werden auf das, weil es ist unerhört wichtig. Es ist zeitlos. Wir brauchen das. Letzte Woche Rosh Hashanah, das Hörnerblasen, mit dem Ziel, die Leute wach zu rütteln. Hey, Leute, wacht auf. Erkenn die Zeichen der Zeit. Es gilt ernst. Und jetzt versöhn dich mit Gott. Und auch mit den Menschen, die es noch nötig ist. Und nachher hat man ja dann 10 Tage Zeit gehabt, nach Rosh Hashanah bis zum Yom Kippur, bis quasi heute. Und dann der grosse Versöhnungstag angefangen hat. Das ist am 10. Tag vom 7. Monat, ist Yom Kippur gewesen. Der 7. Monat beim jüdischen Kalender ist September, Oktober. Und in diesen 10 Tagen von Rosh Hashanah bis Yom Kippur hat man sich können vorbereiten. Man hat können beten. Man hat können in sich gehen. Man hat können auch fasten. Einfach sich vorbereiten. Und das war ziemlich intensiv gewesen, im Sinne von, also ich werde es dann noch sehen, ich übertreibe es eigentlich nicht, aber wenn ich in 10 Tagen würde sterben und vor der lebendigen Gott käme, was müsste ich jetzt ändern, damit ich dann nicht flach rauskomme? Und das ist eigentlich jedes Jahr auch eine richtige Hilfe. Das ist wie ein Ackerpflug, der ganz tief in die Erde hineingegangen ist, um einem hinterfragen und zu sagen, hey, bin ich noch gut unterwegs mit meinem Gott? Lesen da ein paar Verse über das Yom Kippur im 3. Mose 23, Verse 27 bis 30, was heisst, doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen, wir haben es jetzt fasten, und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt, eben nicht fastet, ja genau, das wird jetzt am liebsten überspringen, aber es steht halt einfach dort, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Gut, leben wir im Neuen Testament. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Also nur schon von diesem Text her sehen wir einen ungeheuer heiligen Tag. Also da ist nichts mehr mit ein bisschen Bläuscheln und so, so ein bisschen lustig haben. Also für die Juden ist das ist denen enorm, das musst du dir mal vorstellen. Wenn du in einem Volk bist, wo die Drohung da ist, oder die boah, hey, dann bist du mega ernst. Oder dann bist du extrem fokussiert. Also darum ist eigentlich der Versöhnungstag für die Juden effektiv der wichtigste Tag im ganzen Jahr. Es war das heiligste eigentlich von allen Fest. Aber wir sehen, die ganze Ehrfurcht und das Bedrohliche, das wird dann nachher extrem toll aufgelöst. Also es wird dann enorm ins Gegenteil aufgelöst. Jetzt aber zuerst, was bedeutet denn Yom Kippur? Also Yom heisst Tag, Hebräisch. Der Tag. Also wenn ihr mal in Jerusalem geht, in Israel, könnt ihr sagen, Jom. Das heisst Tag, wieso kannst du Hebräisch? Und dann wird es noch besser, wenn du noch sagst, Kippur, dann bist du der Held. Oder das heisst eigentlich bedecken. Also bedecken, zudecken, das ist der Tag vom Zudecken. Jetzt, was wird dort gefeiert? Und das ist ja das Positive, oder? Das Zudecken, das ist etwas mega, mega Wertvolles. Dort war es für die Juden. Und was wird da gefeiert? Wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte von Adam und Eva. Dass sie von Gott abgefallen sind, haben sich eigentlich verselbstständigt und haben so gesündigt. Und sie haben dann in der Folge erkannt, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Plötzlich haben sie gemerkt, dass sie nackt sind. Sie sind ja vorher schon nackt gewesen, aber da haben sie sich nicht geschämt und es war kein Problem gewesen. Sie haben ihre Unschuld verloren. Und was macht man, wenn man sich schämt? Steht man voreinander und bägt im Zeug rum? Normalerweise nicht. Sondern normalerweise ziehst du dich zurück, versteckst dich vielleicht sogar. Und das haben sie gemacht. Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt. Und das hat Gott gemacht. Er hat das erste Tier, also das erste Leben, müssen opfern, dass er dann mit dem Fell von dem Tier Adam und Eva bekleidet hat. Er hat also die Blöße von Adam und Eva bedeckt. Und genau das passiert an Yom Kippur. Gott bedeckt die Blöße von den Schuldigen. Yom Kippur ist ein starkes Bild für das, dass Jesus, der Unschuldige, wie das Tier, das erste Tier, der Unschuldige für die Schuldigen stirbt. Obwohl Yom Kippur ein Fest war, wir reden von Fest, ist es auch zuerst wirklich etwas gewesen, wo es um Fasten gegangen ist, um Ehrfurcht, um Trauer über die eigene Schuld. Also es war der einzige Tag im Jahr von den Juden, wo Fasten befohlen war. Also wenn du dort in der Öffentlichkeit etwas gegessen hast, an diesem Tag, also dann ist es nicht gut rausgekommen. Das war nicht zu empfehlen. Jetzt schauen wir noch in den Tempel rein. Wir sehen hier, also von der Seite her, wenn wir jetzt die Seitenwand wegnehmen vom Tempel, dann sehen wir da drin rein. Und da ist der Eingang. Ich mache es jetzt ein bisschen. Da kommt man rein. Und dann ist das Heiligtum, sogenannte Heiligtum. Und hinten kommt dann das Allerheiligste. Und jetzt in dem Heiligtum rein, das war ganz alltäglich gewesen, dass dort Priester ihren Dienst da haben. Es war alltag dort drin. Und da vorne, da hat es da zwei Priester, da hat es den Altar, den goldigen Altar. Und dort haben sie jeden Tag Räucheropfer dargebracht. Also sie haben dort so eine Art Gewürz haben drauf da, auf den Altar, wo dann glühende Kohle waren. Das hat es dann verbrannt und es hat eine Wolke gegeben, also eine Rauchwolke. Und das Allerheiligste dahinter, das war abgedrängt mit einem Vorhang. Und dahinter, durch den Vorhang, hat keiner dürfen, nie. Ausser einmal im Jahr eine bestimmte Person, nämlich nur der sogenannte Hohepriester. Der Hohepriester, der hat dort rein dürfen. Und dort hat er einmal im Jahr rein dürfen, genau. Und am Yom Kippur hat dann der Hohepriester, und da sehen wir ihn, da ist jetzt drin, das einmal im Jahr, das muss jetzt das Bild sein von Yom Kippur, sonst wäre er nicht drin. Hat er zuerst, bevor er hier ist, hat er ein Stier opfern für die Sünden von sich selber und von seiner Familie. Und dann ist der grosse Moment gekommen, dass er das Allerheiligste betreten musste. Und dafür, übrigens zum Sagen, das ist der heiligste Raum, der heiligste Ort für die Juden auf der ganzen Welt gewesen. Also es hat keinen Ort gegeben, der heiliger war, weil da hinten sieht man die Bundeslade. Und da drin sind die 10 Gebote von Mose gsi. Und das ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Also da hat eigentlich wie Gegenwart Gottes ist da drin gsi, wie sonst nie jetzt irgendwo auf der ganzen Welt. Und der Hohepriester hat gewusst, ich bin da drin an so einem heiligen Ort. Wenn ich da, also das ist lebensgefährlich für mich, wenn ich da etwas mache, wo ich neben Gottes Wille gehe, dann könnte ich sterben. Das haben übrigens auch müssen die zwei Söhne von Aaron erleben, zur Zeit von Mose haben die gelebt. Und sie haben eben auch das Räucheropfer dargebracht, aber sie haben dann Kohle oder das Feuer nicht von dem Altar genommen, wo geheiligt war, sondern von irgendwo her. Und dann sind sie tot umgekehrt. Und Gott hat gesagt, hey, ich bin heilig, da rein geht es nicht, das geht nicht. Und auf dem Gang ins Allerheiligste hat dann der Hohepriester, also wo das erste Mal dann an dem Yom Kippur dann da reingekommen ist, hat er von dem Altar, hat er eine Räucherpfanne gehabt. Und dort drin hat er dann Kohle von dem Altar. Und hat gleichzeitig auch noch eben so ein Räucherwerk mitgenommen, so das Gewürzenart, hat es drauf da. Und dann hat es die Rauchwolke gegeben, die er geschmückt hat. Und mit der ist er dann ins Allerheiligste rein. Und das eben dann, die Räucherwolke zwischen ihm und der Bundeslade gestanden ist. Und das heisst in der Bibel, dass er das machen muss, dass er nicht stirbt. Also wie das Rauchopfer steht zwischen dem Hohepriester und der Heiligkeit Gottes. Und so, nur so kann er rein. Und dann ist er wieder rausgegangen, und zwar ganz aus dem Tempelgebäude raus. Da vorne, vielleicht sehen wir es in diesem Bild noch, das ist ein anderes Bild. Und da sehen wir, da ist er dann rausgekommen, also das Allerheiligste da hinten, das Heiligtum. Da wäre der Vorhang zwischen ihnen und kommt dann da raus. Und da ist, sehen wir jetzt nicht, ist dann auch der Altar, ist dort draussen gewesen, wo sie die Opfer dargebracht haben. Und dort, ich gehe jetzt nochmal zurück, und dort hat er dann von dem Blut genommen, von dem Stier, den er vorher geopfert hat, ist wieder ins Allerheiligste hinein, hat 7-mal von dem Blut auf die Deckplatte von der Bundeslade gespritzt und dann ist er wieder rausgegangen. Und draussen hat man dann über 2 Geissböcke hat man es losgeworfen. Der eine Bock ist geopfert worden. Und der Hohepriester hat dann auch von dem Blut, von dem Bock genommen, ist wieder ins Allerheiligste rein und hat auch von dem 7-mal auf die Deckplatte von der Bundeslade gespritzt. Und ich denke mir, also wenn man jetzt das da so sieht, so alles glänzig und Gold, ist alles übrigens alles mit Gold bezogen gewesen, inwendig. Hinten dran war Holz, Zedernholz und auch Stein. Aber bei dieser Bundeslade, ich nehme, die muss völlig verspritzt gewesen sein über die Jahre. Die hat gar nicht schön ausgesehen. Von Blut an, vertrocknetes Blut und so, von Tieren, also vielleicht auch gestunken. Also, vielleicht hat man auch manchmal eine komische Vorstellung. Also ich habe es einmal gehabt, eine Zeit lang. Genau. Und dann, jetzt muss ich gerade schauen, wo ich gewesen bin. Genau. Und dann verlässt der Hohepriester wieder das Allerheiligste, und zwar dann für diesen Tag definitiv, geht zum zweiten Geissbock dort, wo das Los auch über ihn gefallen ist, hebt seine Hand auf seinen Kopf und fängt an, die Sünden vom Volk Israel benennen und bekennen. Und somit sind dann die Sünden, die von den Israeliten übergegangen auf das unschuldige Tier. Das arme Tier hat ja überhaupt nichts dafür können. Und der erste Bock ja auch nicht. Überhaupt nicht. Und dann ist der unschuldige Geissbock, der zweite von einer Person, rausgeführt worden aus der Stadt in die Wüste raus. Und man hat dann den Bock sich selber überlassen. Das ist dann nicht wahrscheinlich verdurstet, ich weiß auch nicht. Und die beiden Geissböcke sind ein Bild. Es ist alles ein Abbilder, ein Schatten vom Künftigen, ein Schatten vom Eigentlichen. Das ist mega interessant, dass Gott das alles erfunden hat und das ganze Volk hat leben lassen. Das war nicht das Ziel, das ist nur das Schatten von dem, was werden soll. Und das, was er wird, ist ein Bild für Jesus Christus. Und der Bock, der erste Bock, der geschlachtet wurde, zeigt Jesus, stellt Jesus dar, wo der Sündlose, der für die Schuld der Sünder stirbt, am Kreuz von Golgatha. Und der zweite Bock, der in die Wüste vorgeschickt wurde, der zeigt das Entfernen von der Sünde. Es geht weg, die Sünde wird weggenommen. Sie geht weg aus der Stadt raus, weg von uns. Und erinnert auch gleichzeitig an Jesus. Wo sie Jesus, bevor sie ihn gekreuzigt haben, haben sie ihn zur Stadt austrieben. Auf den Hügel Golgatha. Dort ist er dann gestorben. Und dann gehen die Bilder ja noch weiter. Dass der Hohepriester die Hand auf den Bock legen und die Sünden bekennen und benennen, das ist ein Bild dafür, wie Sünden auch von den Menschen wegkommen auf Jesus. Wie man sich auf Jesus legen kann. Nämlich, dass es eben auch so geht mit dem Bekennen. Und Johannes der Täufer hat ja gesagt, siehe das Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Hat er über Jesus gesagt. Also wenn man sich das vor Augen führt, das ist ja unglaublich Schauspiel. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, die ganze Schweiz, einmal im Jahr, alle Männer müssen auf Bern reisen. Die Frauen kommen mit, die Kinder kommen viel mit. Und dort irgendwie ein Zeug, alle so auf das Bundeshaus fokussiert und dort gibt es das Schauspiel mit, oh, das ganze Land schaut auf Bern, oder? Und es geht ja dann noch weiter, was noch so drin war. Also es war ein unglaubliches Schauspiel da in Israel, in Jerusalem. Eine Dramaturgie und ein riesiger Aufwand. Ich meine, Gott hätte einfach können sagen, hey, schau, so ist es. Und das hätte ja genau gleich gut. Aber nein, das Ganze, zumindest, dass der Tempel überhaupt gebaut worden ist. Ein ungeheurer Aufwand. Und für was? Gerade Yom Kippur, für was? Gott will uns und der ganzen Welt Jahr für Jahr sagen, zwei Sachen sagen. Nämlich das erste, Gott ist heilig. Gott ist heilig und damit ist wirklich nicht zu spassen. Das darf man nicht auf die Schulter nehmen, ob wir jetzt mit Jesus unterwegs sind oder noch nicht. Und das Zweite, was uns Yom Kippur zeigt, ist die unfassbar grosse Gnade von Gott. Der Weg, um vor dieser Heiligkeit bestehen zu können und nicht müssen sterben, führt über den stellvertretenden Sündenbock. Das ist übrigens das Wort aus der Bibel, das kennen wir heute auch. Oder? Das ist, kommt genau von Yom Kippur. Der Sündenbock. Einer, der die Schuld, den Kopf anhebt und die Schuld auf sich nimmt, damit die anderen nicht müssen. Das führt nur über Jesus. Und das zeigt Yom Kippur. Er ist für an unserer Stelle gestorben. Stellvertretung ist ein zentrales Element im Evangelium. Das sehen wir eben genau am Yom Kippur. Und Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Und für was ist er auferstanden? Er will die Blöße von uns Menschen bedecken, will uns die Schuld abnehmen, will uns ein neues, ein ewiges Leben schenken. Mega. Und jetzt sucht Jesus Menschen, die das Geschenk annehmen. Und eigentlich die Formulierung, Jesus sucht Menschen, die das Geschenk annehmen, ist ein bisschen schräg. Eigentlich müssten die Menschen sich darum reissen, das Geschenk anzunehmen. Das ist so etwas, das kann kein Mensch sich selber machen oder schenken. Das ist wirklich nur Gott, der uns das geben kann. Rosh Hashanah, letzten Sonntag, Posaunenfest, will uns Menschen aufwecken, hey, beeil dich, bereite dich vor auf Begegnung mit Gott. Wenn du noch Sachen hast, Unversöhnlichkeiten, Familienstreit, dann gang auf zu, so weit es an dir ist, ich meine, man kann die anderen nicht zwingen, aber so weit es an uns ist, probieren wir das aufzuräumen. In 10 Tagen ist ja um Kippur. Oder? In 10 Tagen, das wäre eben heute. Und da geht es um alles oder nichts. Und vielleicht ist es auch mal gut, wenn man sich vorstellt, wäre ich eigentlich jetzt bereit zum Abdanken? Weil es, manchmal denke ich, ja, die älteren Leute müssen sich dann mit dem befassen mal. Hey, ihre Zeit kann es passieren. Heute Nachmittag bist du im Joggen, Mittagsschläfchen, das Herz stellt ab, tschüss. Stehst vor Gott. Wärst du bereit? Oder gibt es dann etwas, wo du denkst, wow, das müsstest du schon noch bereinigen? Ich weiss es genau. Vielleicht etwas, wo man Prioritäten falsch setzt, etwas, wo man sich selber auch wie zerstört im Leben. Es gibt auch Menschen, die jahrelang eine Kirche, Gemeinde besuchen, immer wieder da sind, aber sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Er ist nicht lebendig in ihrem Herz. Es gibt auch Gläubige, die jahrelang unterwegs sind mit Jesus und einfach eine geheime Sünde stehen lassen und vielleicht auch die Schultern zucken und ja, ist jetzt halt so. Ich glaube, Yom Kippur will das bedecken. Er will das wegnehmen. Aber es braucht meine Bereitschaft, meine Offenheit. Die Bibel sagt, dass Jesus unser Arzt ist. Dass er uns helfen will. Dass er es gut meint. Und das ist ja so. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber es gibt Leute, haben deutliche Krankheitssymptome im Körper, irgendwie den ganzen blauen Arm und Lampen nur noch runter. Aber geh nicht zum Arzt. Nein, es kommt schon wieder. Es geht schon. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Oder der denkt, oh, knutschblau, aber ja, okay, kommt schon wieder. Und dann irgendwann geht es nicht mehr, gehst du zum Arzt und dann sagt, ja, okay, wären sie früher gekommen, wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Ich weiss nicht, ja. Oder wenn du einen wüsten Ausschlag am Rücken hast und zum Arzt gehst, dann musst du das T-Shirt abziehen. Oder du musst dich vor dem Arzt entblößen, wenn es unangenehm ist, dann kann er dir helfen. Und einfach hoffen, dass die Tür nicht offen ist, da manchmal zum Wartezimmer rüber. Ja, grüezi, Frau Müller, ja, genau. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Aber das ist ja in der Regel nicht so. Aber vielleicht ist es ja so, dass du auch merkst, hey, es ist wirklich auch so, dass ich seit längerer Zeit etwas habe, wo ich merke, es ist nicht gut. Vielleicht ein Problem mit Wutausbrüchen. Oder mit Unversöhnlichkeit oder irgendetwas. Dann lass dich doch nicht hindern, mit dem zu Jesus zu gehen, zu deinem Arzt. Jesus ist auch für das gestorben. Jesus möchte auch das tragen und dir damit helfen, fertig zu werden. Aber der erste Schritt ist mal, ich muss es erkennen, was mich kaputt macht. Und das Zweite, ich muss mit dem zu Jesus gehen und es bekennen. Erkennen und bekennen. Und warte nicht, bis es nicht mehr anders geht und du schon wirklich am Boden nachrückst. Geh doch früher. Damit nicht du oder andere unnötig Schaden nehmen. Also erkennen und bekennen. Und dann kann es eben durchaus sein, dass es ein Weg ist, der in die Seelsorge nötig ist. Wo du dir kannst helfen lassen und wo du dann ja, den Weg auf dich nimmst. Aber es lohnt sich total, zum Lehren in dieser Freiheit zu leben und auch Lehren Gutes umzusetzen, das Gute, das Gott möchte. Und wenn du diesen Weg einschlägst, dann wird es wahrscheinlich am Anfang ein bisschen hart werden. Oder? Du wirst müssen beißen. Aber wisst ihr, was das Ziel ist für den Weg? Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Das ist Freude. Freude. Das ist durchdringende Freude. Das Leben, wo wir können sagen, oh, jetzt bin ich näher bei Jesus dran. Und jetzt bin ich unmittelbarer bei ihm. Und das ist ein Punkt von der Freude. Und nämlich ist es genauso weitergegangen mit dem jüdischen Fest. Das nächste Fest, nächsten Sonntag, Sukkot, Laubhüttenfest. Das grösste Freudenfest im Jahr. Oder Yom Kippur, das heiligste Fest. Oh, Zittern, Angst und Pein. Und nächstes Fest, die grösste Freude vom ganzen Jahr. Aber zuerst da, an diesem Tag ist es um Heiligkeit gegangen, von Gott Ehrfurcht. Wie wir gesehen haben, übrigens sagt die rabbinische Überlieferung, die hegen am Hohepriester, hegen die Schnur ans Bein gebunden, wenn er ins Allerheiligste gegangen ist. Und zwar einfach auch, weil sie es so Ehrfurcht gehabt und sie haben gewusst, hey, wenn Gott das Opfer nicht annimmt, warum immer, und der Tod umgeht, dann können wir an der Schnur rausziehen. Und das ist nicht einfach, da müssen wir mal schauen, was der Hohepriester auf sich genommen hat. Der hat gewusst, hey, ob ich jetzt lebe oder nicht. Boah, hat das letzte Mal seiner Familie Tschüss gesagt, und vielleicht sehen wir uns nochmal und sonst im Himmel. Also das ist hammer eindrücklich und herausfordernd gewesen. Prägt von Ehrfurcht und Selbstprüfung, weil man eben gewusst hat, was vor der Tür steht. Und eigentlich ist der ganze Tag Yom Kippur, oder schon die 10 Tage vor Rosh Hashanah her, voran, ist eine Anspannung da gewesen. Eine Anspannung auf den Moment, wo eben der Hohepriester eingeht und bangt hat darum, ob Gott jetzt das Opfer annimmt. Kommt er wieder lebendig raus? Wenn ja, dann hat er das Opfer angenommen. Und wenn dann der Hohepriester wieder rausgekommen ist, zum letzten Mal da, und dann da hat es wahrscheinlich schon mega Freude gehabt, und dann da zum Fenster raus, und ich stelle mir vor, draußen hat es wahrscheinlich mega viele Leute gehabt, auf dem Tempelplateau, und die sehen den Hohepriester, und ich stelle mir vor, ein riesen Freudengeschrei. Gott hat unser Opfer angenommen. Halleluja! Und die haben wahrscheinlich nicht mehr anders können. Dann hat die ganze Anspannung sich entladen und ist in eine riesige Freude gegangen. Hammer muss das gewesen sein. Also aus Fasten, Buß und Ehrfurcht ist dann die Freude gekommen, die das nächste Fest gemündet hat, 5 Tage später. Und das ist eben das Fest der Freude gewesen. Und da will Jesus mit uns herren. Da will er mit uns herren. Einer sitzt jetzt schon, aber das Endziel, die grösste Freude kann ich euch sagen, wenn wir mal den Himmel werden sehen, wenn Jesus es zu sich nimmt, ja, dann wird die gleiche Anspannung wahrscheinlich rausbrechen aus uns in eine Freude rein, wie wir das sehen. Rund 1000 Jahre war der Tempel in Jerusalem das Zentrum von Israel. Und im Jahr 70 nach Christus haben die Römer den Tempel zerstört. Und jetzt kann man sich auch fragen, ja, warum? Warum haben sie den zerstört? Natürlich rede ich jetzt nicht von den konkreten Fragen dortmals, sondern die übergeordnete Antwort, kann man sagen, ist, weil sie ihn nicht mehr gebraucht hat. Von dem einmal im Jahr an Yom Kippur ist ein für alle Mal geworden durch Jesus. Indem er eben nicht mehr das Blut von einem Tier genommen hat und hat es ins Allerheiligste gebracht. Er hat sein eigenes Blut genommen und hat sein Allerheiligste vom Himmel gebracht, zu der eigentlichen Heiligkeit Gottes. Nicht zum Abbild, sondern zum Eigentlichen. Er hat es zum Vater gebracht, für uns, für dich und für mich. Also vor dem Tempel, vor dem Thron Gottes ist das Blut von Jesus, und das ist dort, damit wir nicht müssen für unsere Schuld selber zahlen. Und darum feiern wir heute auch nicht mehr Yom Kippur als Christen, sondern wir feiern das Abendmahl. Das Abendmahl zeigt uns, dass Yom Kippur nicht mehr nötig ist, weil es schon ein für alle Mal passiert ist. Also Yom Kippur, wie wir es gesehen haben, ist der heiligste Tag der Juden. Und ich denke, wir sollten auch ernsthaft einfach mit allfälliger Schuld umgehen und sie nicht verdrängen. Und es geht nicht darum, sie wieder gut zu machen, Leistung, 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 sondern es geht einfach darum, sie nicht zu verdrängen und zu Jesus zu bringen. Nicht auf die lange Bank schieben. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir sagen, mal, Jesus zeigt mir mal auf. Mach mal so einen Scan. Habe ich irgendwie einen blinden Fleck und sehe etwas nicht mehr? Zeig mir, wo Beziehungen noch unversöhnt sind. Oder vielleicht merkst du, hey, solltest du einen Neuanfang machen mit Jesus? Oder überhaupt dieses erste Mal in das Leben aufnehmen. Und ich möchte einfach das Angebot machen, wer das möchte. Heute Morgen darf ich gerne einfach auch beim Rauslaufen statt und dort schnell sagen, du hast kurz Zeit. Und dann nehme ich mir mega gerne Zeit, dass wir es einfach unter vier Augen zurückziehen. Aber Jesus will Last abnehmen. Und je mehr wir das erleben, dass Jesus Lasten abnimmt, desto mehr erleben wir auch wie gewisse Ängste. Vielleicht Ängste von den Zeitzeichen, wie Terror oder andere Sachen. Wie so Ängste wie kleiner werden. Und wie auch Frieden das Herz ausfüllt. Und dann, glaube ich sogar, kann es dazu kommen, wenn wir merken auch, dass unsere Zeit vorbei ist auf der Erde, dass wir, wie merken, ja, mal, ich wäre jetzt bereit, ich könnte abtreten, es wäre gut. Vielleicht sogar, dass du gewisse Sachen spürst, dass du dich überhaupt freuen sogar. Ein gewisser Anteil von Freude auch da dabei ist. Ich möchte jetzt beten. Und wer möchte, kann ganz bewusst mitbeten. Einfach im Stillen für sich. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Wir danken dir vielmals für das Fest, das wir am Kippur, was so eindrücklich ist, was so tief geht, so die Heiligkeit von dir rauskommt, aber auch die grosse, grosse Gnade sichtbar wird, die du uns schenkst. Herr Jesus, und eigentlich wirklich, es ist so schade, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, was du uns anbietest. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir dich als Arzt und als Retter annehmen können. Zeig uns auch, wo wir dich brauchen, Herr. Und ich bitte dich auch, gib uns eine neue Begeisterung für das, was du erkämpft hast. Für das Grosse, dass wir unsere Schuld zu dir bringen dürfen. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt einfach ganz speziell für uns alle, für jedes von uns, dass in dem kurzen, stillen Moment, den wir jetzt dann gerade haben, dass du uns zeigst, was ist unser nächster Schritt. Zeig uns bitte in dieser Stille. Und Jesus, wir geben dir das, was uns bindet. Wir legen es an, Herr. Kapitulieren, wir können es nicht selber. Herr, wir geben dir unser schlechtes Gewissen, wenn es da ist. Wir legen dir das an, wo der Teufel uns abdrücken will und uns von dir abhalten will. Danke, Herr Jesus, dass der Vorhang ins Allerheiligste verrissen ist durch dich, dass wir einen Zugang haben. Danke, dass du bereit bist, der Sündlose wird zum Sündenbock für uns. Danke von ganzem Herzen, dass wir dir unser Versagen dürfen auflegen dürfen. Und du willst es sogar. Danke, Herr. Schenk, dass wir das noch tiefer verstehen können. Amen.